das Kreuz. Und wir werden das Kreuz untersuchen heute. Ja? Durch die Linse des messianischen Psalms und prophetisches Wort, Schrift betrachten. Und wir werden Psalm 22 durchnehmen. Ich hoffe, ihr ein bisschen Zeit bringt, weil heute gibt es ja keinen Braten, der auf euch wartet. Ja? Oder? Weil dieser Psalm ist lang. 32 Verse. Also klar, werden wir nicht jetzt alle 32 Verse durchnehmen, aber schon ein bisschen auslegen, einen nach dem anderen. Das ist einfach wichtig, weil es beginnt mit einer Aussage von Jesus und dann am Ende ist auch eine Aussage, was wir in unserem deutschen Bibel ein bisschen anders als wie im Originaltext. Deswegen schauen wir, weil wenn wir Texte im Alten Testament lesen, sind meistens ja schwierig zu verstehen, bis wenn wir Christus reinnehmen, dann macht alles Sinn, verstehen wir dann die Dinge. Und so ist auch dieser Psalm ist 7-mal im Neuen Testament zitiert. Ja, und alle bezieht sich immer auf Jesus Christus. Und deswegen wissen wir, dass dieser Psalm prophetisch ist, messianisch ist. Das Problem aber, wenn du diesen Psalm liest, ganz am Anfang steht ein Psalm von David. Ne? Und in keiner der Untersuchungen in dem Sinne, das Problem von allen Gesichtsbüchern, die wir kennen, findest du keine einzige Begebenheit im Leben von David, das auf ihn bezogen ist, dass er ist ja schon manchmal heftig verfolgt und so weiter, und dass er, ja, Wasser steht mir bis zum Hals und so weiter und so fort, aber in eine so heftige Situation war er eigentlich nie gekommen. Deswegen, das kann ja nicht sein, dass wir jetzt über sich sprechen, auch wenn das ein Psalm von David ist. Weil der Ausdruck von diesem Psalm ist ja eigentlich ein Ausdruck der Hinrichtung. Von Anfang an, ja. Ein gerechter Mann wird in diesem Psalm getötet, ja, und dann entwickelt sich die ganze Geschichte, und dann, wenn du die ganze Evangelien liest, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, bezeichnet sich ja als die Kreuzigung Jesu. Und das ist das, was bemerkenswerte an dieser ganzen Sache ist. David schrieb 1000 Jahre bevor Jesus. Muss man sich mal vorstellen. 1000 Jahre vor Jesus hat er diesen Psalm geschrieben. Und jetzt noch, er schrieb 600 Jahre vor die Erfindung von Kreuzigung. Das heißt, in seiner Zeit, er hat das noch nie gesehen, er wusste nie, wie das ist. Ist, ja, krass, ne, sagt man so, oder voll krank, was auch immer. Wie kann man eine Folter, die du noch nie im Sinn hast, als ob er in der ersten Reihe saß und alles mitbekommen und alles notiert. Soweit erstmal diese detaillierte Todesstrafe, die er da erlebt hat. Und die Frage ist, wie konnte er das tun? Natürlich, ihr als Bibelgläubige sagt, die Inspiration des Heiligen Geistes. Ne? Ist ja klar. Der Heilige Geist hat ihm gezeigt. Klar, Apostelgeschichte 2 sagt, David war ein Prophet. Er ist nicht nur ein Psalmist, sondern er ist ein Prophet. Er sah Dinge, bevor die ganze Sache passiert war. Und deswegen auch vor 1000 Jahre, bevor das passiert, hat er schon gesehen. So, Psalm 22, geteilt in zwei Teile. Der erste Teil ist Vers 1 bis Vers 22, für alle, die jetzt notieren, ja, selber schreiben. Und dann das zweite Teil ist dann ab Vers 23 bis 32. Ihr merkt einfach vom Ton, wenn ihr lest, das ist zwei unterschiedliche Ton, einmal in Moll und einmal im Dur, so ungefähr. Ne, das ist einfach, ja, der erste Teil ist ein Gebet und der zweite Teil ist ein Lobpreis. Der erste Teil konzentriert sich auf diese Qual und Leid und Schmerz. Und der zweite Teil ist von dieser Errungenschaft, alles, was getan wurde. Ja. Der erste ist der Sprechende, von Gott verlassen, und der zweite Teil ist von Gott befreit. So, ne? Und dann ist der Folter, der erste Teil Folter des Kreuzes, und dann der zweite ist Triumph des Kreuzes. So lesen wir dann Psalm 22. Dem Chorleiter nach Hirschkuh der Morgenröte, was auch immer das ist. Wie die Melodie, ich würde gerne wirklich, als Musiker würde ich sagen, Herr, wie geht eigentlich Hirschkuh der Morgenröte? Wie klingt es? Ein Psalm von David. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das kennst du sofort, ne? Dieser erste Satz. Bis fern von meiner Rettung, den Worten meines Schreins. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht, und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Das sind alle Lieblingspers von allen Lobpreisern. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. So, der erste Vers habt ihr sicherlich schon gekannt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn ihr dann das Evangelium liest, die erste Bemerkenswert, was bei Jesus ist, alle Worte, die er gesprochen hat, auf dem Weg zum Kreuz, am Kreuz, alles immer richtet sich auf anderen anstatt auf sich selbst. Habt ihr schon gemerkt? Ich weiß nicht, wenn ich Schmerzen habe, dann konzentriere ich mich, dann vergesse ich dann links, rechts erstmal. Also alle, die was von mir wollten, dann gesagt, ich kann momentan nichts, weil ich muss auf meinen Schmerz konzentrieren. Stimmt's? Oder? Oder seid ihr so wie Jesus? Aber hier, der Sohn Gottes konzentriert immer auf anderen. Das ist ja das Unglaubliche. Der hat ja Schmerz ohne Ende. Aber er konzentriert sich immer auf anderen. Der erste ist natürlich, während er sein schweres Kreuz trug, sagte er dann zu den Frauen von Jerusalem, Frauen von Jerusalem, weint nicht um mich, weint um euch, weil er hat schon vorher gesehen, 70 nach Christus, wenn die Stadt von den Römern dann platt gemacht wird, was von Leiden ist, wo die ganze Fall auf uns, diese ganze Steine, weil wir konnten diese ganze Leiden dann nicht ertragen. Und dann, als er am Kreuz hing, der erste Wort am Kreuz, Vater, vergib was? Ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Immer wieder auf anderen. Und danach? Der Schächter links und rechts, der eine sagt, Jesus, wenn du wieder zurückkommst, denk an mich. Ich sage dir, heute wirst du mit mir sein im Paradies. Auch wieder einen anderen. Während er da litt, immer den anderen. Und dann das Beste, als er nach unten sah, seine Mama, sagt, Frau, siehe dein Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Ist eigentlich ein anderes Wort, sagt, Johannes, kümmere dich bitte um meine Mutter. Weil ich glaube, es ist wichtig, einfach gerade in dieser Zeit, Beziehung zur Familie. Jesus hat das auch nicht vergessen, ne? Als Verantwortung, das zu sehen, dass er auch um seine Mutter besorgt ist. Und dann kommt dann dieser Bibelvers, den wir gerade gelesen haben. Die Finsternis fiel über das Land, einfach über den Ort. Ihr wisst ja, dass Jesus wurde ja um 9 Uhr morgen gekreuzigt. Ne? Um 9 Uhr morgen ist alle Lämmer in Jerusalem, und man sagt, 275.000 Lämmer wird an diesem Tag gekillt. Und das Lamm Gottes, um 9 Uhr morgen, hingerichtet, und er stirbt ja noch nicht, sondern erst ab 12 bis 3 Uhr. Von 12 bis 3 sagt, ist Finsternis über das Land gekommen, und außer biblische Historiker sagt, das ist eine Dunkelheit, die man so spüren könnte. Wir wissen, das ist ja natürlich, die finstere Mächte sammelt sich, und deswegen sagt hier Löwen und die greifen mich an, und Jesus wurde richtig alleine da im Kampf. Und er wurde in dieser Nacht keine Ruhe finden, weil der Feind und die ganze Situation um ihn herum ihn angreift. Das ist, ja, in dieser Zeit war er so ruhig, bis er dann plötzlich diesen Satz sagt, Eli, Eli, Lama, Sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist sehr bemerkenswert. Das ist der erste und übrigens das einzige Mal, dass er seinen Vater nicht als mein Vater, zum ersten Mal und auch das einzige Mal, wo er dann nicht sein Vater, sondern mein Gott. Er spürt plötzlich eine Distanz in der Beziehung, was nie gab. Er war ja so eng, der war ja so vertraut, so intim mit seinem Vater. Und dann dieser Schrei war nicht ein Schrei von irgendwas, sondern dieser Schrei der zerbrochenen Gemeinschaft. Ja? Er spürt eine Trennung, wie wir das sehen können. Und als die Last unserer Sünde, als er die Last unserer Sünde trug, fühlt er sich getrennt von seinem Vater. Ihr Lieben, die Sünde trennt immer. Stimmt's? Jesaja hat auch gesagt, nicht, dass meine Augen nicht sehen können oder mein Arm zu kurz oder meine Ohren ist zu taub, dass ich deine Gebete nicht höre, sondern deine Sünde trennt. Die Sünde trennt. Und er fühlt sich getrennt von seinem Vater. Und diese Verwirrung ist für ihn, ich sag, weil er hat das noch nie erlebt. Ich muss mal vorstellen, der hat ja noch nie erlebt sowas. Und dann, ja, er sagt ja immer, als alle seine Jünger verlassen sind, in Johannes Evangelium sagte, mein Vater ist bei mir. Bei Lazarus Auferweckung sagte er, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann, bumm, bis jetzt. Alles ändert sich an diesem Tag, in dieser Zeit erlebt er genau das Gegenteil. Er war verlassen, er war diese Trennung der Gemeinschaft. Ja, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, sagt Jesaja. Ja, der Herr hat alle unsere Schuld auf ihn gelegt. Die Schuld der gesamten Menschheit, die ganze Dreck, die ganze Schmutz der Sünde auf ihn gelegt. Muss man vorstellen, das ist von der Anfang der Menschheit deswegen interessant, dass als der Priester in dem Fuß von Jordan, als Gott sagte, geh in das verheißene Land, die erste Priester, die in dem Fuß in den Jordan gesetzt hat, und das wird gewälzt. Das Wasser plötzlich geht zurück bis zu Adam. Adama, ne, ist auch ein Symbol, dass Gott alle Sünde bis zu Adam und von da an alle Schuld der Menschheit auf ihn gelegt und alle, auch die noch nie geboren sind, nämlich deine und meine sind, trug das Lamm Gottes aus sich. Ja, deswegen dieser Schrei und dieses Verlassensein. Und deine Frage vielleicht, warum ist das notwendig? Warum muss das sein? Ja, diese Qual und dieser ganze Schmerz. Vers 4 ist die Antwort. Ja. Das ist der Grund. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israel. Das ist der Grund für Kreuz. Die Heiligkeit Gottes. Ja, Gott ist perfekt. Gott ist vollkommen und wir nicht. Es gibt keine Gemeinschaft zwischen Gott und uns. Gott kann nicht mit uns zusammensitzen und Kaffee trinken. Geht nicht. Und genau, weil manchmal wir vergessen es, wie geht es. Genau, weil Gott ist so heilig, Gott ist so vollkommen. Ja, er kann sich nicht mit uns vermischen, geht nicht. Ja. Mal ein Beispiel, ich mag das so gerne. Angenommen, du kannst nicht singen. Okay? Ich, jetzt keine Verurteilung, nur als Analogie, als Beispiel. Ja, du kannst nicht gescheit singen, das heißt, du kannst nicht Ton halten. So, jetzt nehmen wir an, was ist die beste Chor, Brooklyn Tabernacle Choir vielleicht, ja, oder Oslo Gospel Choir, mach mal so ein bisschen, ne? Ja? Denkst du, dass Brooklyn Tabernacle Choir oder Oslo Gospel Choir zu dir dann sagen, schön, dass du da bist, gerade du hast uns gerade gefehlt, so ungefähr, ne? Und nimm die dann, komm rein. Ja. Nein, das wird nichts passieren. Warum? Ja, sie werden die nicht zulassen. Es muss eine Transformation bei dir stattfinden, um da aufgenommen zu werden. Stimmt? Und so ist das, ja, hey. Ja. Aufgrund der Vollkommenheit Gottes, deswegen muss Jesus sterben, damit das Unvollkommene vollkommen gemacht wird. Ja. Deswegen ist Paulus schreibt das in einem Bibelvers so toll zusammen. Ich weiß nicht, ob ich dann. Aber 2. Korinther 5, 21. Den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zu Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes wurden in ihm. Das ist so viel Theologie in diesem einen Bibelvers, du kannst zig Predigten daraus machen. Ja. Unsere Gerechtigkeit ist ja eine zugerechnete Gerechtigkeit, sagt Paulus ja. Ja, ist keine innere Gerechtigkeit, wir haben keine, aber es wurde uns zugerechnet. Wir können das nicht verdienen, es ist nur geschenkt. So, jetzt gehen wir zurück auf Vers 7, weil das ist sehr wichtig. Ich bin ein Wurm und kein Mann, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich, sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Wälze es auf den Herrn, der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Kommt das bekannt vor, ne? Dieser Satz. Ja? Deswegen, ich fand es toll, auch dieses Bild. Ja? Das war Volksmengen, die um Jesus herum und in dieser Gemengenlage gehörten Schriftgelehrten, Priester und hohe Priester. Und die sagen genau diesen Satz, lesen wir in Matthäus 27, Vers 43. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Fast wortwörtlich, stimmt's? Genau hier. Aber ist er im Vers 7 aufgefallen? Ich bin ein Wurm und kein Mann. Es ist so schwer vorzustellen, dass Jesus das sagt. Ich bin ein Wurm und kein Mann. Weil du bist gewohnt sicherlich, dass ich bin Aussage von Jesus. Oder? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was noch? Licht der Welt. Ja, alles. Ihr Lieben, aber das haben wir vergessen. Ich bin ein Wurm und kein Mann. Das ist natürlich eine Redewendung, wissen wir. Ja. Wurm ist die niedrigste Kreatur in der Welt. Ja. Wenn du auf ihn trampelst, der beißt nicht zurück. Der lässt auf, ja, ist es. Der lässt gewähren, was du machst. Und das war Jesus, als Jesus vor Gericht stand, wurde er nicht wie ein Mensch behandelt. Ja? Er wurde nicht mal ein fairer Verhandlung, er wurde schon verurteilt, bevor er verhandelt. Das ist schon mal, ja? Deswegen ist er, alle sagen hier, weg mit ihm, ja, aber wir müssen ihn los und bring ihn um, töte ihn, Hauptsache, ja, kostet was er wolle. Hauptsache, wir werden ihn los. Jesaja 53 sagt, er war so entstellt. Ja, deswegen sind manche Filme, wo Jesus noch zu sehen ist, ihr Lieben, das ist nicht die richtige. So, ich möchte nicht, deswegen, ich weiß nicht, ich wollte eigentlich ein paar Bilder zeigen, aber ich sage, hey, da sicherlich Kinder heute, da machen wir nicht. Aber die Psalm 53 sagt, er war so entstellt, wir haben kein Gefallen an ihm. Du kannst, ja, er war so zu schlägt und zermartert. Du kannst ihn nicht sehen. Wir haben keinen Gefallen an ihm, sagt Jesaja. Aber ich möchte jetzt über diesen Satz jetzt nicht zu schnell weitermachen, sondern ich möchte da kurz bleiben bei diesem Satz. Ich bin ein Wurm. Weil das ist ein sehr interessantes Wort im Hebräischen. Das hebräische Wort für Wurm hier heißt Tola oder Tolat. Das ist 24 Mal vorkommen im Alten Testament. Das ist auch kein normales Wort für Wurm, wenn das Wort Wurm oder Wurm, der Regenwurm, was du kennst, ist im Hebräischen heißt Rima. Aber Jesus oder das benutze ich, bin kein Rima, sondern ich bin ein Tola. Und Tola ist ein sehr interessantes Wort, weil manchmal bezeichnet es als Scharlach, ist Scharlachrot, aber manchmal wird das als Tola, als Wurm, dieser bestimmte Wurm. Weil das ist ein scharlachroter Wurm, die sogenannte Karmesin oder Scharlachwurm des Nahen Osten. Das ist kein normales Wurm, das ist ein besonderer Wurm. So, ne? Deswegen, weil aus diesem Wurm wird eine rote Farbe extrahiert, ja, dieser Scharlachfarbstoff, den bei Kleidungsstück von Könige und auch im Stiftshütte benutzt wird, diese rote Karmesinfarbe, Scharlachrot, was im Tempel oder in Stiftshütte benutzt wird. Da gewinnt man aus diesem Wurm, indem man ihn dann zerdrückt und dann kommt die ganze rote Farbe. Sehr, sehr malerisch. Ja? Und genau. So sieht der aus. Sieht wie Erdbeer aus, je nachdem wie du. Ja? Das Gewaltige an diesem Wurm ist, wenn er Zeit ist, dann klettert er auf einem Baum von sich aus. Niemand zwingt ihn, auf diesen Baum zu klettern. Er sucht sich freiwillig diese bestimmte Eiche und er weiß, wenn er diesen Baum klettert, dann kommt er nicht mehr lebendig zurück. Niemand hat Jeshua gezwungen, ans Kreuz zu gehen. Interessant, ne? Von sich aus sagte er, ich werde für meine Leute sterben. Niemand hat ihn gezwungen. Weil alle sagen, er hätte alle Macht, die Engel anzurufen und ihn zu befreien. Aber er starb für dich und für mich. Ja? Und dann, interessant, sobald er an diesem Baum festklammert, er versichert, dass der Körper des Wurms so umgeben wird und dort legt er dann die Eier. Er beschützt die Eier, der weiß, wie gesagt. Einmal passiert, weil wenn er sie vermehrt, stirbt er. Und er beschützt die ganze Familie sozusagen mit seinem Körper, mit seinem Leben. Und daraus kommt eine Familie. Er klammert sich fest. Ihr Lieben, ist nicht Nägel, die Jesus am Baum festnagelt, sondern die Liebe für dich und für mich hält ihn an diesem Baum. So, er versteckt diese ganze Eier und dann hält das alles und dann dieser Geburtsvorgang, währenddessen kommt diese rote Flüssigkeit raus, ja, so wie ein Gel, diese Scharlachflüssigkeit. Der gesamte Körper, die gesamte Eier wird dadurch benetzt und sie hinterlässt einen Flecken im Baum, der dann im Laufe der Zeit nicht verblasst. So sieht aus. Bam! Dieser rote Fleck bleibt. Wahnsinn, ja. So sieht es irgendwie wie sein Körper zerplatzt und die ganze Farbe spritzt. Und dann wird dieser Baum rot gefärbt. Wie gesagt, rote Farbe für Stiftshütte, für Gewänder des hohen Priesters verwendet und so weiter und so fort. Und jetzt kommt was Erstaunliches. Nachdem diese Geburt stattgefunden hat, 3 Tage, ja, kann man diese Farbe geschabt werden, diese rote Farbe zur Herstellung von Farbstoff. Und da, wie gesagt, gewinnt man diese Farbe. Und dann am Morgen des 4. Tages hat der Wurmkopf und Schwanz zusammengezogen und bildet sie wie ein Herz. Und sitzt dann auf dem Baum, aber seine Farbe wechselt. Ist nicht mehr purpurrot, sondern wird dann schneeweiß. Und deswegen tropft dann irgendwas wie ein Wollflecken oder wie ein Schneeflocken, ja, schneeweiß. Deswegen dann, Gott sagte, kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünden rot wie Karmesin, Schala, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind, wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Das ist diese besondere Wurm, dieser Tola-Wurm, ist einfach in Israel, in Mittleren Osten zu finden. Das ist deswegen diese Anspielung von rot und weiß. Wenn deine Sünde rot ist, Gott kann das waschen und wie weiß dich machen. Halleluja. Ist das nicht genial? Auch, ich habe keine Folie dafür, aber dieser Karmesin-Wurm, wenn man zerdrückt, hat dann ein wohlriechende. Deswegen interessant, dass Paulus sagt, Epheser Kapitel 5, Vers 2, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Ich flippe aus, ihr Lieben. Ich flippe aus, als ich mich vorbereite. Ich sage, wie genial unser Gott ist. Ja? Deswegen, es war kein Fehler, dass er sich selbst als Wurm nannte. Ja? Er ist diese, wie ein Wurm, dieser Karmesin-Wurm, der vor uns gestorben ist, zermalmt ist für dich und für mich. Hässlich auszusehen, keine Schönheit an ihm. Aber sein Blut war die Quelle. Aber nicht die Quelle, um jemanden gewann, sondern dein und mein Schicksal zu verändern. Dass wir dann in Ewigkeit mit ihm sein können. Halleluja. Und dann ist jetzt Vers 15 weiter. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sie zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Innern. Wir wollen aber diese Vers hier ein Stück für Stück, diese Beschreibung der körperlichen Auswirkung des Kreuzes zu den Nebenwirkungen von Kreuzigungsopfer ist dieses stark Schwitzen. Du schwitzt und schwitzt, ja, bis der Körper dehydriert. Deswegen wie Wasser bin ich ausgeschüttet. Ja. Und dann kommt noch die nächste Symbol, diese Hämatidose. Das, was bei Jesus schon passiert am Garten von Gethsemane, dass er seinen Schweiß, was? Wie Blut Tropf, ja, das ist medizinischer Zustand, diese winzige Blutkapillaren in den Schweißdrüsen platzen, weil so viel Stress ist, dass das wirklich blutige Schweiß herauskommt, weil einfach so ein heftige, wie Wasser bin ich geschüttet, meine Kraft ist vertrocknet, Vers 15, und dann auch alle meine Gebeine, steht dort, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Das ist ja diese heftige, weil man so hängt am Kreuz, ja. Dass der Körper sackt aus den Gelenken auseinander. Diejenigen, die schon mal ein Gelenk ausgekugelt haben, weißt du, wie viel Schmerz das ist? Und jetzt ist alle wichtige. Und das führt zu dieser Ersticken des Körpers, ja. Weil es ist schwierig zu atmen. Und wenn du ausgekugelt bist und dann Jedes Mal mussten sie stützen und dann ziehen und dann. Und dann jedes Mal, bei diesem Stützen, du musst ja diese raue Kreuz und dann, ihr wisst, wie viel Mal Jesus da reibt mit seinem Rücken und diese Schmerzen, die er hatte und diese Gelenke und ständig ringen nach Luft. Und dann steht er hier, meine Kraft ist vertrocknet, meine Zunge, diese Gaumen, diese Durst, ne, ihr kennt ja, mich durste. Ja, diese Dehydrieren. Ja. Und dann, zerschmolzen, wie wachs ist mein Herz geworden. Ihr wisst, als Jesus starb und der Römer, der römische Soldat, ihn an seiner Seite mit Lanze stoßt, was kam raus? Blut und Wasser. Sicherlich ist es, dass er mit diesem Stoß auch sein Herz getroffen hat. Es ist nicht nur an der Seite, sondern sein Herz auch getroffen hat. Weil die Ärzte sagen, das ist dieser Beweis, dieser Herzbeutel, dieses Serum sackt um das Herz, so verstopft war und das Herz zerdrückte. Ja. Man kann sagen, so auf unsere Sprache, Jesus ist gestorben an gebrochenem Herz. Dieser Schmerz, den er hat, nicht, sondern diese Getrenntheit von seinem Vater hat sein Herz gebrochen. Wahnsinn. Ja. Meine Kraft ist vertrocknet, wie gebrannte Ton, meine Zunge, all diese Dinge merkt ihr einfach gesagt. Mich dürste. Und dann Vers 17. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Da ist genau dieses Symbol, ich glaube, die ganze dämonische Mächte um ihn herum. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine kann ich zählen, sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Das kennt ihr, ne? Das passiert. In Johannes Evangelium lest ihr. Jemand hat mal gesagt, in diesem Psalm, bis auf 23 prophetische Details in einem Psalm. 23. Wir haben nicht die Zeit, das einfach zu machen. Ich möchte jetzt wechseln auf den zweiten Teil, Vers 23. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Ihr merkt, ne? Pang, komplett eine ganz andere Ton, andere Stimmung. Aber ich möchte jetzt zurück, Vers 22. Rette mich aus der Rache des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Du hast mir erhört. Und dann kommt dieser Wechsel. Du hast mir erhört? Ja? Hey, wann? Was? Ja? Du hast vorhin geschrien und so weiter. Du hast mir erhört. Wie ist das passiert? Ja? Vers 23 ist die Antwort. Verkündigen will ich deinen Namen, meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich dich loben. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Vers 25. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schreie, hörte er. Von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlung. Erfüllen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Ja. Irgendwas ist passiert hier zwischen Vers 22 und Vers 23. Könnt ihr vielleicht vermuten, was da passiert? Was denkt ihr? Ist zwar nicht zu finden, aber was könnte sein? Zwischen 22 und 23. Geht zurück vielleicht. Hier. Du hast mir gehört. Und dann verkündigen will ich deinen Namen. Merke ich, ne? Was denkt ihr zwischen 22 und 23 passiert? Was ist? Auferstehung, so ist es. Es ist zwar nicht, wie gesagt, impliziert, aber das muss das sein. Ja, da ist ein Wechsel des Tons. Ja? Und deswegen ist einfach gesagt, Jesus ist auferstanden. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Das ist eine wichtige, ne? Deswegen sagt er dann, als er auferstanden ist, sag meinen Brüdern, ist plötzlich ist seine Brüder, ist nicht mehr seine Jünger, sondern nicht. Wie diese Wurm, Familie gründet, ist plötzlich Familie hier. Kleiner Kreis. Und dann wird immer größer, ja? Und dann plötzlich alle Nachkommen Jakobs. Die Kreise wird größer. Ja? Kommt Lukas, eine große Versammlung. Und dann, es werden daran denken, zum Herrn umkehren, jetzt alle Enden der Erde und vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Das ist schon immer Gottes Plan. Gottes Strategie hat sich nicht verändert. Deswegen, als er den Jüngern beauftragt hat, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Erde. Er will die ganze Erde als seine Erbteile, als seine Familie, alle Geschlechter, alle werden ihn loben und preisen. Nochmal um die Prophezeiung von Jakobs. Ihm gehört das Gehorsam der Nationen. Ihm allein gehört es. Gott hat einen Plan mit dir und mir. Das ist, ja, du bist nicht so, ah ja, ich habe noch ein bisschen Platz, da kannst du mit reinkommen. Nein, das war schon immer Gottes Plan. Ja. Gott hat dich im Sinn. Selbst Vers 31 sagte, ja, Nachkommen werden ihm dienen, man wird von Herrn erzählen, eine Generation, die kommen wird. Du bist noch nicht mal da. Aber Gott hat dich schon im Sinn. Gott möchte dich retten, Gott möchte dich in seine Familie haben. Du bist nicht per Zufall da. Gott hat einen Plan mit dir. Ja. Und die Bibel sagt, wegen, ja, um der Freude willen, die vor ihm lag, ertrug er das Kreuz. Was könnte diese Freude sein? Was denkt ihr? Was ist seine Freude, die vor ihm liegt? Du. Wir. Es wartet eine Familie, um besser zu sagen sogar, es wartet eine Braut auf ihn. Deswegen erlitt er alles, weil er weiß, am Ende ist eine Familie da, am Ende ist eine Braut da. So, ich möchte jetzt abschließen mit diesem letzten Vers. Die kommen wird, sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird. Das ist gekommen und jetzt kommt. Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit, das noch geboren wird, denn er hat es getan. Das ist 4 Wörter, stimmt's? Er hat es getan. Weißt du, dass im Hebräischen ist nicht 4 Wörter, sondern nur ein einziges Wort. Er hat es getan. Asha. Dieser letzte Satz ist Asha. Was im Griechischen dann das Wort Tetelestai. Das letzte Wort, was Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht. Ich flippe aus. Ich habe gesagt, das gibt's gar nicht. Der erste Satz war, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann der letzte Satz im Psalm 22 ist nicht, denn er hat das getan. Es ist vorbei. Es ist erledigt. Ja, Häkchen dahinter. Es ist jetzt, ja, finito. Fertig. Alles getan. Es ist vollbracht. So, deswegen der Unterschied zwischen Christentum und alle anderen ist, weil viele Leistung machen, tun, du. Ja, aber bei Jesus heißt dann. Erledigt. Nicht du, nicht machen. Häkchen dahinter. Es ist getan. Es ist vollbracht. Es ist fertig für dich und für mich. Du musst nichts. So, die Frage ist heute Morgen, was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Siehst du Jesus, wie du ihn sehen sollst in dieser letzten Reise? Also, das ist unsere Reise, reflektieren von dem, was er für uns getan hat. Lass uns beten. Gott hat dich schon im Sinn. Sein Ziel ist eine Familie. Seine Braut, eine Gemeinde. Du sollst in seine Familie hineinkommen. Wenn du noch nicht zu seiner Familie gehörst, sollst du zu seiner Familie gehören. Er hat den Preis bezahlt. Er trug alles, weil er dich im Sinn hat. Er möchte dich haben als Teil seiner Familie. Er wurde verlassen, verachtet um deinetwillen. Dann am Ende des Psalms genau dieser Satz, wie wir gehört haben: Es ist vollbracht. Gott hat alles für dich getan. Dein Part ist, dein Leben hinzugeben. Dein Part ist genau wie zu dem Missionbefehl, so wie wir gerade gesehen haben: in der Kreisverversammlung bis ans Ende der Erde. Er will. So, ich liebe diesen Satz von Herrn Hutter: damit das Lamm die Frucht seiner Leiden empfängt. Er erwartet Frucht. Also wir wollen wirklich als Gemeinde diese frohe Botschaft überall verkündigen. Das muss ein Antreiben sein. Jesus wartet eine Frucht. Er möchte ernten, dass sein Leiden nicht umsonst ist, sondern Menschen soll gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist schon immer sein Herz. Da wollen wir wirklich als Gemeinde sagen: Herr, das hilft uns, wenn wir sein Leiden verstehen, wenn wir ihn gesehen haben, so wie er ist. Die ganze Symbolik, die wir jetzt gerade gehört haben, das uns motivieren und treiben. Nicht als Zwang, sondern diese aus Dankbarkeit, aus Liebe zu ihm, Menschen von seiner Liebe zu erzählen. Und du kannst das, weil du seine Liebe geschmeckt hast, weil du seine Liebe erlebt hast. Und so, Vater, das bete ich, dass du uns jetzt befähigst, diese Liebe weiterzugeben. Liebe, die wir bekommen haben von dir. Du hast es gezeigt am Kreuz. Kreuz heißt Liebe. Kreuz gleich Liebe, du liebst uns, du hast uns zuerst geliebt. Darum will ich dich anbeten, Herr. Wir wollen nicht nur anbeten und einfach Kirche spielen, sondern wir wollen rausgehen, weil du erwartest, dass bis ans Ende der Erde soll diese frohe Botschaft von Jesus verkündigt werden. Denn es ist vollbracht, es ist getan. Dafür möchte ich meine Geschwister hier segnen, in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Bitteschön.